Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Zu einem Großteil ist es einfach egal, ob ich jetzt da bin oder jemand anderes da ist. Und das ist einerseits eine Herausforderung am Anfang gewesen. Dafür habe ich mich dann so minderwertig gefühlt. Und jetzt ist es eher, ja, gut, weil dann kann man sich auch, dann kann man, fällt es einem leichter, sich auf seine Prioritäten zu konzentrieren. Weil andere Sachen können auch andere machen. So, ich habe quasi definiere meine Aufgaben, auf die konzentriere ich mich und alles, was darüber hinauskommt, kann man auch sagen, weil das war ja immer so das Gefühl, da kannst nur du mir helfen oder ich hatte mir selbst gesagt, oh, da muss ich jetzt helfen, das kann ja sonst niemand oder wie auch immer, das ist einfach nicht so. Ist einfach Quatsch. Ja. Und das ist die ongoing Aufgabe, glaube ich.
Fragestellung ist Learning aus
Bayern Leverkusen. So. Ja. Ja, genau. Ich glaube, so ein bisschen. Ja. Was ich jetzt anders machen will. Für mich. Was kann ich jetzt leisten? Was könnt ihr erwarten? Woran könnt ihr mich messen? Welchen Nutzen habe ich noch als Lebewesen?
Gott, du musst deinen Nutzen einfach mal für dich selbst klarkriegen, Theo, und den nicht mehr von anderen abhängig machen. Ich finde, das ist auch echt eine krasse Befreiung zu wissen. Es hängt nicht an mir, andere können das auch und trotzdem bringst du ja voll deine Persönlichkeit, weil das hatten wir beim Festival ein paar Mal, ne? Das ist was kein anderer so genauso übernehmen kann, weil das sind halt wir, aber die Aufgaben und so, die sind nicht zwangsläufig von das abhängig, das ist ja auch mega wichtig und an sich voll gut so. Wenn du das an dir halten willst, dann wird das hier nichts mit Skalierung und so. Das kann nicht funktionieren.
Ja, genau. Nee, das ist auch der Plan. Deswegen gibt es ja auch mehr Leute. Finn kommt ja auch noch mit dazu. Das wird schon alles.
Mit dem Notfall setzen wir uns in eine Biogasanlage und können dann wenigstens für hinten Porsche-Fahrer noch einmal Brumm machen.
Den Kontext kriege ich gerade nicht gestalten.
So viel Lernen ist man mindestens, wollte Sebastian sagen.
Ach so, okay. Ich wollte unbedingt, dass der Typ mit seinem Auto einmal richtig auf die Tube drücken kann. Das ist mein größter Nutzen als Lebewesen.
Oh, gestern habe ich Sebastian verfahren. Das war gut. Da kam richtig ein bisschen Speed auf. Also da kommt jetzt die Welle. Und was machst du mit der Welle? Hast du das eben schon so gesagt? Das habe ich ja nicht mitgekriegt, leider.
Ich ignoriere den Großteil der Welle. Ich glaube, welcher Strandabschnitt ist der spannendste? Also welcher hat meine Priorität? Wo habe ich auch das größte Gefühl der Selbstwirksamkeit, glaube ich. Ja. Und ich glaube auch die Pause hilft auch, wegzukommen von diesen kurzfristigen Erfolgsgefühlen, die man dann immer, nachdem man quasi süchtig wird und weswegen man dann immer die ganzen kleinen Aufgaben annimmt und nur noch damit beschäftigt ist, Leuten irgendwie schnell zu helfen. Also Dinge, die in ein, zwei Tagen erledigt sein können oder in einer Stunde. Ja, weil du dann immer das Gefühl hast, du hast was gemacht. Das ist kurzfristig halt immer total befriedigend. Und man verlernt dann aber, dass man mal Sachen macht, die 2 Monate dauern. Und dass man das Erfolgsgefühl erst nach 2 Monaten hat. Und das fühlt sich super unbefriedigend an, wenn man eigentlich es gewohnt ist, Dinge innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden wegstreichen zu können. Ja, und das verhindert dann aber, dass man wirklich sehr große Themen mal anpackt, weil man sich ja immer nur sehr kleinschrittig bewegen kann. Ja. Und aus dieser Sucht quasi rauskommen mal, das kann helfen. Aber man kann immer wieder reinrutschen. Ne?
Würdest du sagen, wir sollten aufhören, uns gegenseitig für diese kleinen Dinge zu bedanken, damit der Dopaminkick nicht so reinhaut?
Ach, nee, ich glaube, das wär doch schlimmer. Wenn dann nicht mal einer Danke sagt.
Ja, aber das ist ja schon das, was süchtig macht. Diese vielen kleinen Dankbarkeiten.
Ich glaube, da ist es besser, dann immer zu überlegen, für den anderen vielleicht auch mit, muss ich das jetzt wirklich mitmachen oder kann die Person das selbst? Hm. Oder wie viel davon auch? Gibt ja auch immer Abstufungen von, wie viel eine Aufgabe übernimmt man. Fragt dich eine Person was und sagt, alles klar, schick mir das rüber, ich fülle das für dich aus. Oder sagt man, hey, probier einfach mal und schick mir mal dein Ergebnis. Oder wir treffen uns und machen es zusammen. Oder das sind ja drei völlig verschiedene Herangehensweisen. So. Und die eine ist nachhaltiger als die andere.
Da fällt mir eine Parallele auf zu dem, du sprichst ja ganz gerne mal über Politik, zu genau dem, was PolitikerInnen so machen. Kurzfristig statt langfristig. Da beschwerst du dich ja schon ganz gerne drüber, dass es immer nur um die aktuelle Wahlperiode geht. Die sind vielleicht auch süchtig nach einer schnellen Bestätigung und müssen ja auch, sonst wären sie ja nicht wiedergewählt.
Sind doch abhängig davon, genau.
Das sind auch noch total abhängig davon. Aber dass wir uns darüber beschweren, dass sozusagen nicht langfristig gedacht und gehandelt wird, sondern immer nur der Moment bearbeitet und gelebt, das, darüber beschweren wir uns in der Politik, aber selber kriegen wir es auch nur sehr schwer hin.
Klar, ist ja, also ist ja, meine Beschwerde ist ja auch kein, die sind alle doof, sondern eine Feststellung dieses Umstandes. Ja. Es werden ja auch langfristige Themen bearbeitet. Ich meine, es sind ja nicht nur die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern dahinter stehen ja große, große Ressorts mit sehr, sehr klugen und sehr eifrigen Leuten, die sehr viel Arbeit reinstecken. Aber ja, das ist tricky. Ich glaube, da, das muss man auch, da gehört es auch selber, also vielleicht ist es auch was man für sich selbst dann, ich glaube, dass es okay ist, wenn manche Dinge vielleicht auch nicht so funktionieren oder nicht perfekt sind. Und dann, das, weil man sich eher auf die großen Sachen konzentriert, die kleinen Sachen eher so ein bisschen lockerer macht und dadurch weniger Zeit damit verbringt. Auch das ist super pauschal, ne? Das kommt immer drauf an, worum es gerade geht, natürlich. Ja. Und das ist einfach dann Prioritäten, ne? Was ist gerade, was ist wirklich wichtig? Was bringt uns wirklich weiter?
Wirklich wichtig sind die Themen auf unserer Liste.
Radiomoderatorin's Vibes hier.
Ich arbeite nebenher an meiner zweiten Karriere. Hi, People. Wir haben
ganz welche ist denn deine erste?
Ja, stimmt. Kacke. Wollen wir mal Themen durchgehen?
Ja. Es gibt wollen wir direkt mit dem... ja, mach du. Mach du.
Nee, mach... Ja, nee. Okay, ich habe gerade unsere Liste offen. Und es gibt dieses Riesenthema Love Train, wie weiter... Aber es gibt auch darunter Themen, wo ich nicht einschätzen kann, ob die vielleicht jetzt gerade relevant sind und deshalb vorgezogen werden sollten. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir über dieses Love Train Thema reden, dann kommt es zu diesen anderen nicht. Also das ist erstmal die Grundentscheidung. Es gibt gerade kleinere Themen, die wir vorziehen sollten. Oder überhaupt ganz andere, als hier draufstehen.
Einfach von oben nach unten, würde ich sagen. Und wir, den Sinn und Zweck des Love Trains würde ich jetzt auch nicht besprechen. Also ich habe auf keinen Fall die Laune, jetzt über so was Grundlegendes zu sprechen. Ich weiß auch nicht so ganz, warum das da überhaupt wieder draufsteht. Ich dachte, er sei mehr oder weniger abgeschlossen. Aber anscheinend nicht. So, ganz oben nach dem Love Train-Thema steht Onboarding. Das steht ja schon seit 4 Wochen oder sowas drauf. Deswegen steht dahinter, jetzt ist langsam dringend. Das hat sich mittlerweile stark verändert, weil es ein DA-Team gibt oder jedenfalls vermutlich geben wird, dass sich ein neues Onboarding-Konzept ausdenken möchte. Ich bin an den Stellen involviert, die mich interessieren und dementsprechend brauchen wir da hier, glaube ich, nicht drüber zu reden. Das Einzige, was ich dazu noch sagen, nee, das ist noch nicht mal notwendig, weil ich die Frage schon im DA-Team gestellt habe. Also von mir aus kann dieses Thema erstmal weg. Friedrich, du bist der Nächste mit alle 2 Jahre, 3 Monate Zwangsurlaub. Das Thema soll übersprungen werden und dementsprechend gehen wir jetzt zum nächsten. Intensivtage München, Friedrich, von dir, mehr als einmal. Was sollen wir da rauslesen? Ich mache mich wieder stumm und sag wieder richtig fürchterliche Sachen im Hintergrund.
Warte mal, habe ich das Update mit euch geteilt? Luisa geht in eine Auszeit und Silvia und Noel sind für einen Moment lang zu zweit, haben aber schon Festverstärkung eingeplant, die auch schon mit Sebastian in Kontakt sind, ne?
Ja, ja, also es haben...
Und eine beginnt heute.
Heute und morgen beginnen die Personen, eine davon erstmal im Minijob. Genau, ein bisschen schade ist, dass sie nicht schon letzten Monat anfangen konnten, sodass Silvia und Noel sozusagen Zeit gehabt hätten, erstmal das Einarbeiten irgendwie vorzubereiten und danach ein verkleinertes Team zu sein. Ich glaube, wir sollten uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Rekrutiert früh genug, damit ihr nicht die Menschen alleine lasst, ne? Aber Silvia und Noel sind ja sehr erfahrene Kolleginnen, also die kriegen wir schon hin.
Oh. Und Team München hat sich auch viel Zeit genommen, um wirklich absolut sicher zu sein. Die haben, glaube ich, 3 Monate lang aussortiert und Leute kennengelernt. Dieser Punkt hier ist nur, dass wir alle mit unseren jeweiligen Tätigkeiten, falls wir es einrichten können, da jetzt ein bisschen enger dran sein sollten. Also sie auch mal aktiv ansprechen, vielleicht einmal die Woche Team München einmal aktiv ansprechen, damit sie immer haben, was sie jetzt brauchen. So, sie sind jetzt erstmal so 25% Überbelastungsgrenze mit den ganzen Familien, die da versorgt werden. Plus diese Einarbeitung, das Konzept, das ganze Deutschland-Team arbeitet ein, ist ja auch nicht formell durchgesetzt, im Sinne von, man weiß jetzt, wie man das machen soll. Und deswegen, genau, sprechen wir die Neuen viel an. Sebastian, du machst ja einen großen Teil schon. Wenn die beiden sensibilisiert sind, dass sie bitte sich ganz viel bei allen möglichen, zum Beispiel Infopoint und so, melden müssen, wer sollen, wenn sie irgendwas wollen, dann ist Team München ein bisschen entlastet und wir können ja irgendwie jeweils einmal die Woche oder alle zwei Wochen wenigstens in den nächsten Monaten Team München direkt ansprechen. Nochmal fragen, was sie brauchen, wie es ihnen geht und so. Das war ein starker Wunsch von Luisa, der bestätigt wurde von den anderen beiden, dass sie das jetzt brauchen. Gut.
Okay, dann denken wir alle dran. Nächste Woche habe ich auf jeden Fall auch einen Termin, idealerweise gleich mit den beiden NeustarterInnen zusammen. Aber der genaue Termin ist noch nicht festgelegt, weil wir uns an die Arbeitszeit von der einen Kollegin ein bisschen anpassen müssen, die weniger Stunden im Moment macht.
Termin für die Woche da drauf, Team München anzusprechen, ob sie mal irgendwas brauchen.
Und ja, also ich bin auch schon auf München zugegangen, also beim Festival, und habe denen angeboten, meine Hilfe, und die wissen auf jeden Fall Bescheid. Und ich mache es aber gerne auch jetzt nochmal. So wie ich es verstanden habe, gehört, dass Luisa anscheinend nicht zurückkommt in die Standortleitung. Und das ist, glaube ich, dieses Grundthema, was wir mal bedenken müssen, weil das gibt es ja viel bei längeren Standortleitungen, dass irgendwann wir rausgehen aus dem Standort, und das kann man wahrscheinlich nicht in die Unendlichkeit auffangen. Also das ist einfach ein Thema bei uns, dem wir uns, glaube ich, mal irgendwie widmen müssten, perspektivisch.
Kannst du das genauer sagen, oder?
Also, ich gehöre genauso dazu. Ich bin rausgegangen aus der Standortleitung. Da gab es aber ein offenes Thema, was ich mir geschnappt habe. Theo, obviously, ist halt auch Graf Zahl von Anfang an gewesen, hat sich das Thema genommen. Es gab einfach viele Bereiche, die jetzt auch erschlossen wurden. Und ich frage mich aber, ob weiter solche extra Bereiche erschlossen werden können, wie jetzt auch Datenanalyse und wie auch immer, in die gegangen werden kann. Das wäre super, wenn wir das finanzieren könnten. Oder ob es halt irgendwann nicht mehr möglich ist und wie wir dann die Leute trotzdem halten können, die einfach merken, ich kann nicht mehr in der Standortleitung sein. Oder ob man da viel mehr präventiv machen muss. Aber es ist ja, weiß ich nicht, ob muss dann wieder ein zu hohes Wort ist, aber es gibt auf jeden Fall einige Leute, bei denen das schon zugetroffen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer mal wieder passiert.
Ich habe auch das Gefühl, dass Standortleitung ein Job ist, den die Menschen nicht allzu lange aushalten. Und irgendwie haben wir hier nur zwei Optionen. Nämlich entweder der Job muss so umgestaltet werden, dass er auszuhalten ist und lange Spaß macht. Oder wir müssen neue Plätze schaffen und aber gleichzeitig sozusagen als Filmer diese neuen Plätze auch tragen können. Und ich habe das Thema auch auf die Liste geschrieben, weil ich offensichtlich einen ähnlichen Eindruck gekriegt habe wie du, Linda. Ich habe irgendwie Arbeit neben der Aufgaben der Standortleitung und Verwaltungsinflation auf die Themenliste geschrieben, weil ich auch genau über das Thema sprechen wollte. Ich möchte natürlich nicht eine Person überreden, so lange als Standortleitung zu arbeiten, bis sie es nicht mehr aushält, sondern wir müssen dann irgendwie, für mich ist das sozusagen Option 1, die einzige Option, die wirklich nachhaltig ist, dass wir es hinkriegen, dass der Job der Standortleitung attraktiv über längere Zeit ist. Im Moment ist es so, dass wir es aber ein bisschen andersrum aufgezogen haben, und ich halte das für ein echtes Problem, dem wir uns einigermaßen flott zuwenden sollten, nämlich es ist schon quasi normal geworden für Menschen, dass sie innerhalb relativ kurzer Zeit sagen, ach, und übrigens, Standortleitung mache ich nicht mehr, sondern ich mache jetzt irgendeinen anderen Job. Und ich habe Sorge, dass wir diese Jobs immer so aus dem Nichts schaffen, mit keiner Art großartigen, sozusagen langfristigen Plan. Was nützt diese Stelle uns tatsächlich? Inwiefern nützt diese Stelle auch unserem Kerngeschäft? Und ich habe mindestens das Gefühl, ziemlich eine Steigerung zu beobachten, auch in der Menge an zusätzlichen Jobs, die nebenbei geschaffen werden, die mit dem Kerngeschäft relativ wenig zu tun haben. Und ich glaube, wenn wir nicht so schnell wie möglich was daran ändern, dann sind wir irgendwann ein Team, wo sich 99% der Leute mit nicht dem Kerngeschäft beschäftigen, weil anscheinend das Kerngeschäft irgendwie nicht genug Spaß macht oder wie auch immer. Also das ist die Frage, die ich hier eigentlich in den Raum stellen möchte. Wo ist das Limit dafür, wie viel zusätzliche Jobs, die mit Standortleitung und mit der Arbeit am Kind nichts zu tun haben, Und wie können wir dafür sorgen, dass Standortleitung langfristig Spaß macht? Das sind die beiden Fragen, die ich hier gerne besprechen möchte.
Jo, hatten wir denn nicht mal eine Übersicht gemacht, dass du immer siehst, wer aktuell in der Verwaltung aktiv ist? Hatten wir das auf deinem Skript oder so?
Ja. Geil. Haben wir. Jo. Ja.
Skript für Theo. Ich frage das, weil ich es hilfreich fand, zu diesem Thema überhaupt erstmal zu wissen, wo stehen wir gerade? Also wie viele Leute haben wir, die, ja, was ist es denn da? Also was genau ist der Unterschied? Die Standortkoordination machen oder Standortdirektverwaltung? Also, Wörter, ey. Und wie viele Leute haben wir, die, das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal genannt, die Verwaltung verwalten? Den Lovetrain zum Beispiel. Und das müsste man wahrscheinlich sogar eher in Geld ausdrücken als in Positionen, damit man die Stunden mit drin hat. Oder in Stunden ausdrücken. Was wäre denn ein Verhältnis, das deiner Intuition gerecht wird?
Da müssen wir einen Punkt sozusagen noch mit in Erwägung ziehen, damit die Antwort Sinn ergibt. Denn es ist so, dass wir ja nicht nur Menschen haben, die weder als Standortleitung noch als Zitter arbeiten, noch die Abrechnung machen. Also diese Extra-Jobs, so wie meiner und auch andere Teams, sondern es ist auch so, dass jede Standortleitung sich auch viel mit Dingen beschäftigt, die gar nichts sozusagen direkt mit dem Kerngeschäft zu tun haben. Ne? Und deswegen möchte ich das weniger in Stellen ausdrücken, sondern mehr in einem Verhältnis zwischen direkt umsatzbezogener Arbeit, das ist die Arbeit der Sitter, die abrechenbar ist, indirekt umsatzbezogener Arbeit, das ist es möglich zu machen, dass Sitter abrechenbare Umsätze sozusagen Stunden leisten und dann alles darüber hinaus kann es höchstens indirekt Kerngeschäft bezogen. Und ich habe natürlich überhaupt keine Zahlen dafür. Ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie Zahlen haben. Ich antworte jetzt erstmal so wie ich aus dem Instinkt heraus sozusagen auf deine Frage, was wäre ein richtiges Verhältnis? Ich ziehe das andersrum auf. Wir haben 20% unseres Umsatzes parat gelegt für Verwaltung oder so sind sie zumindest eingeplant. Davon soll dann am Ende auch irgendwie ein bisschen Geld übrig bleiben, dass wir auch in Zukunft weiter investieren können. Das bedeutet, dass wir irgendwas zwischen 5% und 15% sozusagen für solche Jobs unseres Umsatzes allerhöchstens haben. Und da sind die Standortleitungen, müssen davon sozusagen zuerst bezahlt werden. Das heißt, wir reden wahrscheinlich über sowas wie 1 oder 2 oder 3 oder 4, keine Ahnung, da kann jemand besser als ich beurteilen, Prozent der Arbeitszeit, die wir überhaupt da reinstecken können in so eine Art von Jobs.
Ich habe ein Dokument geteilt. Linda, du bist dran. Aber nur die kurze Frage, was ist mit den Standortentwicklungsleuten? Isa, Alesa, wozu gehören die deiner Meinung nach?
Die gehören, dann drücke ich es nochmal konkreter aus. Wenn nicht Rechnungen verschickt oder am Kind arbeitet oder dafür sorgt, dass jemand am Kind arbeitet, gehört nicht zu den zum Kerngeschäft. Also Standortentwicklungsleute gehören nicht dazu.
Mhm. Streitbar, aber lassen wir erstmal so stehen. Linda, du wolltest was sagen.
Okay, Linda, du bist dran, aber kurz Sebastian.
Na, das musste ich nur sagen, weil ich jetzt gerade die Farben mache. Ja,
ja. Ja. Weiterarbeiten können. Aber es ist für mich auch die Frage, ob Sebastian das, also gut, wenn es jetzt um seine Einstellung geht, also weil ich auch eine andere Einstellung dazu habe, für mich gehören die Standortentwicklungsleute total zum Standort und Unterstützung, dass Zitter arbeiten können. Ja, und dann gibt es halt ne, diese ganzen anderen Bereiche, die wir in diesem Jahr erschlossen haben, Special Support, Special Minds und so weiter, die alle cool sind. Ich frage mich halt nur, gibt es da eine Grenze? Und ich glaube, diese Grenze, ich habe nur ein Gefühl, ihr habt wahrscheinlich Zahlen und da sollte es wahrscheinlich mal so einen Kennwert geben. Weiß ich nicht, ob Theo den ermitteln kann.
Alle sind alle da. Ja.
Ja, genau. Also, dass man dann eigentlich zum Beispiel sagt, 10% und dann ist Schluss. Also, das ist, glaube ich, das, was aus der Gruppe von Menschen, die wir hier sind, wo wir einen Blick drauf haben könnten. Und dieses Inhaltliche, was brauchen denn Standortleitungen, um langfristig gut arbeiten zu können. Das ist wahrscheinlich dann jetzt wirklich wieder was von der Standortleitung kommen muss. Aber dass jemand irgendwie dieses Thema, also meinetwegen kann ich das auch nochmal sein, die das nochmal sammelt von den Standortleitungen, um da irgendwie ja inhaltlich und unterstützend besser entgegenwirken zu können. Vielleicht sind es ja auch schon diese Stellen, die in diesem Jahr geschaffen wurden, also halt wie Special Support da helfen. Aber genau, es ist eher mein Gefühl, dass diese Tendenz, was Sebastian auch sagt, denke ich mir, ist auf Dauer wahrscheinlich schwer haltbar finanziell. Das müssen wir einfach sehen. Jetzt schon. Und gucken, ja, wie wir darauf reagieren können.
Für das Verständnis ist es, glaube ich, hilfreich, um zu verstehen, welche Stelle gehört dazu und welche gehört irgendwie nicht dazu, was soll man da reinrechnen und was nicht. Ich stelle ja gar nicht in Frage, dass diese Stellen ihren Zweck haben. Aber es ist trotzdem leicht zu verstehen, dass eine Standortleitung, die keine Standortentwicklungsperson bei sich hat, trotzdem ihre Arbeit machen kann. Eine Standortentwicklungsperson kann ihre Arbeit aber nicht machen, wenn sie nicht Standortleitung hat und ein Team von Sittern. Das bedeutet, die Standortleitung ist für das Leben dieser Organisation bei weitem wichtiger als die Standortentwicklungsperson. Und natürlich, wenn man jetzt noch eine Ebene weiterrechnet, eine Standortleitung ohne Team ist nutzlos. Und deswegen ist ja nun mal die erste Aufgabe von neuen Standorten, schafft ihr ein Team, damit man sozusagen daraus seinen Nutzen schafft. Ich finde, man kann das eigentlich sich relativ leicht machen und einfach nur darüber nachdenken, wer ist sozusagen, welche Aufgabe ist essentiell für diese Firma und welche Aufgabe nicht. Und mein Job zum Beispiel ist nicht essentiell für diese Firma. Wenn ich nicht da wäre, dann würden die Menschen trotzdem ihre Arbeit gut machen. Das bedeutet, ich gehöre zu den Luxuspositionen, die man nicht unbedingt braucht. Und das gilt natürlich auch für die anderen Menschen hier. Jedes Mal, dass eine Person nicht als Sitter arbeitet, sondern was anderes macht, ist es eine Person, die Geld kostet. Und dann muss die sich ganz besonders doll rechtfertigen sozusagen. Ich möchte nicht die Menschen zwingen, einen Job zu machen, den sie nicht mögen. Aber wir müssen dann den Job so verändern, dass man den gerne lange macht. Der zweitwichtigste Job in unserem Unternehmen ist die Standortleitung.
Habt ihr mal Bock auf so ein bisschen Zahlen zu euren Gefühlen? Mhm. Dann kann ich da was zu sagen, wenn ihr wollt. Ja, also ich spreche mal in Prozenten. Das ist am einfachsten, das ist viel einfacher als jetzt in Summen. Das sind nur einfach längere Zahlen. Also wir haben ja mal gesagt, 80-10-10 ist so eine Orientierung gewesen. 80% unseres Umsatzes sollen an die Sitter gehen. 10% für die Verwaltung und 10% Gewinn. Ne? Das wäre irgendwie so nett. Und das ist erstmal eine Orientierung, die man auf jeden Fall, finde ich, immer ein bisschen ins Auge fassen kann, weil die ist nicht so schlecht. Wir sind, was unsere Sitter-Kosten angeht, also ich rede jetzt über Juli, also inklusive Juli 2024 bisher, Januar bis Juli. August ist jetzt noch nicht da und September auch nicht, das ist noch nachzuarbeiten, aber für den Stand Juli waren wir bei insgesamt für die Sitter haben wir 76% unseres Umsatzes ausgegeben als Personalkosten für Sittende. Ja, da haben wir also noch ein bisschen Luft nach oben, da sind wir aber relativ nah, da sind wir nicht so weit weg. Also wir sind da auf einem relativ stabilen Weg. Natürlich immer wichtig, dass wir eine Ganzjahresbetrachtung machen, diese Zahl von dem Umsatz, den wir für Sitter auch ausgeben, das wird sich fürs gesamte Jahr aufgrund der Saisonalität ist das natürlich relativ wichtig. Ne? Aber jetzt der kurze Einblick fürs halbe Jahr. So, dann haben wir, was geben wir insgesamt für Verwaltung aus? Das betrifft jetzt alles, was in der Administration arbeitet, also Standortleitungen und Standortentwicklung und Special Support und alles zusammen. Das sind 21,51% im Juli gewesen, insgesamt vom Gesamtumsatz. Das heißt 11,5% über diesen Wert, den wir mal oder wenn man diese 80-10-10 als Referenz nimmt, sind wir da deutlich drüber. Teilen sich diese 21,51% auf und diesen 21,51% Overhead, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also alles, was über Sittern hinaus bei uns beschäftigt ist, oder administrative. Davon sind 13,3% des Gesamtumsatzes sind Standortleitungen. Also von diesen 21,51% sind 13,3% sind Standortleitungen und die 8,21 restlichen Prozent sind Love Train, Zentrale, Special Minds und Special Support. Auch hier gibt es nochmal ein Gefälle. Bei diesen 8,21% über die Standortleitungen hinaus haben wir knapp 5% Zentrale, 2% Love Train und 0,6% jeweils Special Minds und Special Support. Ja. So ist auch nochmal die Verteilung. Also da gibt es auch nochmal ein Gefälle auf jeden Fall. Dann ist auch wichtig zu wissen, dass wir relativ neue Standorte gegründet haben. Das heißt, dass es völlig logisch ist, wenn du neue Standorte hast, dass das Verhältnis der Verwaltungskosten dramatisch viel höher ist, weil du natürlich Verwaltung beschäftigst, die noch vergleichsweise wenig Umsatz machen. Ja, ist ja klar, die Verwaltungskostenquote im Juli der neuen Standorten lag bei 137%. Also 37% über den Umsatz hinaus waren zusätzlich noch die Kosten für die Verwaltung. Ja. Genau. Und das ist der Gesamtanteil von diesen 13,3%, knapp 3% sind die neuen Standorte zum Beispiel, was Standortleitung angeht. Ne? Und wenn da jetzt natürlich das Geschäft wächst und die irgendwann Ertrag erzielen und da die Verwaltungskosten irgendwann ein Level einnehmen, auch so von 10% zum Beispiel, dann verändert sich natürlich auch die Verwaltungskostenquote exklusive der Zentralkosten Kosten Love Train Special Mainz, also nur Standortleitung, die wird dann auf 10% auf jeden Fall runtergehen. Wenn nicht sogar weniger. In den alten Standorten ohne die neuen sind wir bei 9% Verwaltungskostenquote gerade, wenn man die neuen rauslässt, in denen die Verwaltungskostenquote einfach natürlich dramatisch hoch ist, weil die Standorte sich erstmal entwickeln müssen. Würde ich also insgesamt sagen, ist gar nicht so dramatisch. Also ich würde sagen, das ist jetzt gar nicht so verrückt erstmal. Natürlich jetzt, ne, sind noch 2 Monate weiter vergangen. Die Zahlen werden wir übernächste Woche haben. Dann können wir das nochmal aufrollen. Aber da kann ich die Zahlen aktualisieren. Aber ja, grob kann man sagen, 20% oder 21% ist gerade Verwaltung. Und davon 8% nicht direkt in Standortfunktion arbeitende Personen.
Das sind einerseits total beruhigende Zahlen. Das heißt nämlich, dass das Gefühl nicht unbedingt, das Gefühl, was ich entwickle, nicht unbedingt sehr viel mit der Wahrheit zu tun hat. Das ist gut. Andererseits würde ich behaupten, dass die Pyramide sozusagen sehr, sehr, sehr spitz sein sollte von Kosten, die weit entfernt von unserem Kerngeschäft sind und Kosten, die ganz nah dran sind. Und wenn du dann sagst, dass ungefähr ein Drittel der gesamten Verwaltungskosten von der Standortleitung mit der Standortleitung nichts zu tun haben, dann ist das noch nicht eine Zahl sozusagen, mit der ich zufrieden wäre. Das würde bedeuten, die Pyramide wäre mir sozusagen deutlich nicht spitz genug. Und was ist jetzt hier die richtige Zahl? Ich habe vorhin sowas gesagt wie 1, 2 oder 3%. Ich habe keine genaue richtige Zahl. Wie soll ich mir die jetzt sozusagen einfach ausdenken? Aber ich bin glücklich, wenn die Zahlen erstmal einigermaßen passig sind. Und ich möchte aber trotzdem, dass wir nicht so tun, als sei es ganz normal, dass es hier noch 20 andere Jobs gibt, die mit der, oder dass wir ein Drittel der Verwaltungskosten für Jobs ausgeben, wo sich der Nutzen nicht so schnell errechnen lässt, wie als Standortleitung oder gar als Sitter.
Und der Großteil dieses Drittels sind ja, das ist ja die Zentrale. Ne? Und da ist die Frage, wie, also die sind schon relativ relevant. Also klar, nicht für die Versorgung vielleicht im ersten Schritt, aber wenn die Abrechnung bei den Standortleitungen liegt, ist auch kompliziert. Also da kann man, also ob man die Zahl optimieren kann, das ist eine andere Frage. Aber ob man jetzt sagt, Zentrale zum Beispiel ist eine, so muss man erstmal, ist es nicht wirklich sinnvoll, dass wir Leute in der Zentrale haben?
Nee, in den 8% sind alle Kollegen und Kolleginnen in der Zentrale, die abrechnen aus. Aber zum Beispiel
5% davon, also der Großteil dieser 8%, ne, sind, also ja, über die Hälfte, sind einfach, ist einfach die Zentrale in Oranienburg
quasi. Und das Team der EntwicklerInnen ist auch Teil der Zentrale?
Ja.
Okay. Das ist schon mal gut. Da muss ich mir ja nicht ganz so große Sorgen machen, wie ich dachte. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt, nämlich die ganzen Standortleitungen machen ja auch teilweise Aufgaben, die nicht Beziehungen zwischen Zitter und Familien herstellen sind. Und ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt, aber ich würde mir wünschen, dass es ein Bewusstsein gibt bei allen Kollegen und Kolleginnen, dass eben jede Arbeit, die sie damit verbringen, weiß ich auch nicht, ein neues Logo zu entwerfen, dass sie mit dem Kerngeschäft nicht allzu viel zu tun hat. So, ich habe jetzt extra was ausgedacht, wo ich nicht weiß, dass da gerade jemand dran arbeitet, damit keine Person sich persönlich angesprochen fühlt. Aber man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, zum Beispiel bei neuen Standorten ist Priorität Nummer 1 immer das Herstellen von Beziehungen zwischen Zittern und Familien und alles andere sollte hinten angestellt werden, zum Beispiel.
Und die Begleitung dieser Familie, ne? Mit der Versorgung hast du ja den ersten Schritt getan, aber...
Ja, ich habe versucht, einen Ausdruck zu finden, der unser Kerngeschäft beschreibt.
Ja, also am Ende haben wir diese Zahlen. Das macht immer Sinn, dass man sich über Ziele überlegt und dann prüft, ob die realistisch sind. Ja. Aktuell zum Beispiel unterstreiten wir das Ziel 80% Sitter oder Geld für die tatsächlich dann am Klienten, an der Klientin leistenden Personen. Da sind wir eben eher bei 76%. Da fehlt quasi noch 4%. Genau, auch hier muss man natürlich sagen, dass in den neuen Standorten, auch das wird sich verändern, wenn in den neuen Standorten mehr Sitter sind, also im Verhältnis, da werden ja die Verwaltungskosten am Standort dann auch runtergehen. Naja, die Frage ist einfach, ist 80% realistisch? Sind 75% das, worauf wir schielen? Was ist eigentlich der Ertrag, den wir brauchen, auch im Hinblick auf die Liquidität? Ne? Und so weiter. Und da kann man so Abstufung machen und dann kann man so Zielwerte setzen und dann kann man überlegen, wenn man diese Zielwerte nicht erreicht, was ist sinnvoll? Also es wäre eine Herangehensweise zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, was soll jetzt die tatsächliche Konsequenz sein eigentlich? Was wünschen wir uns hier als Konsequenz? Wir haben einen Überblick, also die Zahlen sind da, die werden ja getrackt, die sind ja seit es Reportings gibt, sind diese Zahlen theoretisch zugänglich. Natürlich, wenn man Zugriff hat und wenn man das versteht und wenn man nachguckt. Also sie sind nicht sehr prominent und einfach für alle jederzeit in der Zeitung zu lesen, sondern Es ist Aufwand damit verbunden, diese Informationen zu bekommen. Aber die Frage ist, was wollen wir denn eigentlich machen? Wollen wir feststellen, ob wir zu viel Verwaltung haben und ob wir die kleiner machen können? Oder was ist das Ziel?
Nein, mein Ziel für das Thema, was ich auf die Liste geschrieben habe, und ich glaube, das passt auch einigermaßen zu dem, was Linda vorhin angesprochen hat, war, dass einerseits das Gefühl auszudrücken und andererseits das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir uns auf keinen Fall sozusagen auf ein Skateboard setzen dürfen und planlos den Hügel runterrollen, sondern dass diese Art von Stelle immer mit ein bisschen Nachdenken verbunden ist. Und der zweite Teil, der Job der Standortleitung muss attraktiv genug sein, dass man den lang genug macht. Wir kommen sonst mit unserem Wachstum nicht hinterher.
War ja auch ein Teil von deinem Gefühl, Linda, dass Standortleitungen eben ausbrechen. Woanders hin? Wenn du das die Zahlen jetzt so hörst, ändert sich das Gefühl ein bisschen?
Also mich beruhigen die Zahlen total. Ich finde, ich habe schon wieder gedacht, ja, das ist so wichtig, die auch mal ab und an zu hören. Weil ich das an mir total merke, wie ich das sofort anders einordne. Und ich glaube, so könnte es vielen anderen auch gehen. Also ich glaube, sowas entsteht manchmal, dass Grüppchen untereinander auch reden. Und mein Gefühl kam auch von Rückmeldungen. Und dann aber einfach mal Infos dagegen zu setzen. Schaut mal, das sind eure Gefühle, sind die Zahlen und die Realität. Und das mal übereinander zu legen, das nimmt schon ganz viel. Also bei mir ist jetzt viel entspannter. Und trotzdem ist es ja einfach ein Fakt, dass auch wenn es zahlenmäßig voll im Rahmen sind, aber dass einfach mit Ausnahme von ein paar Personen, jetzt die zweite Person von Special Minds und jetzt Finanzen, sonst sind all diese Stellen Personen, die länger in der Standortleitung waren. Und das ist ja einfach so. Und das ist dann der zweite Teil, den Sebastian meint, einfach da zu gucken, wie können wir es besser gestalten. Aber da sind wir auch schon voll auf dem Weg. Also ich bin ja gerade auch dabei, die Mitarbeitenden Befragung auszuwerten mit Lisa, und ich denke mir so, boah, das ist so geil, so viele Themenpunkte, die letztes Mal bei der Befragung angekreidet worden sind, wir auch angegangen. Also von daher mal abwarten, wie jetzt auch da schon der Effekt ist und so. Ich bin für den Moment, ich hätte jetzt gar nichts mehr dazu sagen müssen, wenn du mich jetzt nicht angesprochen hättest, Friedrich, war für mich jetzt erstmal für den Moment alles Feines. Ich konnte meine Bedenken äußern, darauf kam eine Reaktion, ich konnte es anders einordnen, alles gut.
Wichtig wäre mir noch, wenn man den Satz oder wenn man sagt, also es klingt so ein bisschen so, die ganzen Zusatzstellen über Standortleitung hinaus, ne, das werden ja auch immer mehr und ist das schwierig, dass man sich auch die Frage stellt bei einer Organisation dieser Größe, was wäre, wenn die nicht da wären? Was wäre denn, was passiert denn dann eigentlich? Also ist die Diskussion darüber eigentlich sinnvoll? Oder wie sieht's eigentlich aus, wenn wir nur Standortleitungen haben, die die ganze Zeit Sitter und Familien verbinden? Fährt der Laden dann auch viel besser weiter? Ist das viel geiler, wenn wir diesen ganzen unnötigen Kram weghauen? Oder ist der vielleicht gar nicht so schlecht ab einem bestimmten Punkt und vielleicht auch extrem relevant?
Ja, also ich vermute mal, du sagst, es ist extra überspitzt. Klar, ne? Also unsere beiden Stellen sind auch mit da drin und die sind auch super wichtig und so wie einige andere. Es ist halt eher dieser Blick in die Zukunft. Werden weiterhin die Stellen relevant sein, die geschaffen werden? Aber es ist auch irgendwie so müßig, darüber nachzudenken, weil wird man ja dann.
Es ist wichtig, dass wir uns jedes Mal diese Frage stellen. Ne? Aber ab einer bestimmten, also Organisationen mit immer wachsender Größe brauchen auch neue Stellen und neue Aufgaben und neue Themen. Und wir haben, und das ist was total Tolles, dass wir diese neuen Stellen und neuen Aufgaben, die bisher schon alle relativ wichtig sind, würde ich sagen, dass die alle aus dem Team heraus entstanden sind. Weil bei vielen ist es ja so, dass die Stelle ein Bedarf entsteht und dann wird jemand von extern reingeholt, der das irgendwie kann. Und ich glaube, dass diese Entwicklung ist ja relativ normal bei einer wachsenden Größe und deswegen, ja, macht das auch total attraktiv. Also einerseits Standortleitungsstelle attraktiv machen, attraktiv wäre, weiß ich gar nicht, ob das so das Ziel sein sollte, weil ja eigentlich immer unsere Message war, du kannst dich bei uns entwickeln, wohin du halt möchtest. Ich finde zum Beispiel interessant, dass ich im Standort diese Standort Koordinationspersonen zum Beispiel etabliert. Das ist ja noch ein total unbeschriebenes Blatt. Es ist ja noch gar nicht definiert, was eigentlich die Aufgabe dieser Personen sind. Aber das wäre ja, wenn man sowas stärkt. Also welche Rollen kann man nicht nur Standort sein, sondern im Standort? Was kann man denn da noch effizient gestalten an Rollenverteilungen, um da schon eine Rotation zu ermöglichen, sodass es immer noch möglichst nah am Standort ist oder so?
Ich habe auch schon ganz häufig gesagt und stehe weiter dazu, dass ich mir wünsche, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sozusagen, ich drücke das immer so aus, mach dich selbst unnötig, damit du dir dann den Job bauen kannst, den du am liebsten machen möchtest. Den Weg gehen hier ganz viele und den sind auch alle hier anwesend gegangen, um dann sozusagen den nächsten Job zu finden, den man gerne macht. Vielleicht wäre es gut, wenn man sowas sagt, dass das ein bisschen besser definiert ist, was man genau damit meint. Also zum Beispiel, wenn du als Standortleitung anfängst und du möchtest gerne irgendwann in Zukunft, weiß ich auch nicht, eine besondere Aufgabe haben, von der wir jetzt noch nicht wissen, was das ist, dann könnte man festlegen, ab wann hast du sozusagen ab wann hast du dir diesen Raum selber geschaffen? Also zum Beispiel, wenn du 100 Familien versorgt hast, dann ist wahrscheinlich wieder Platz für den Job, den du dir neu ausgedacht hast. Und genauso für Standortkoordination könnte man auch versuchen, Ziele festzulegen. Also du bist mit deiner Arbeit als Standortkoordination dann fertig, wenn es keine Leistungsart gibt, die mehr als 20% des Umsatzes an dem Standort ausmacht, um sich unabhängig zu machen. Sowas muss ja der Job von der Standortkoordination sein. Also ich habe keine richtig konkreten Beispiele, aber ich meine, dass wir, damit nicht das Gefühl entsteht, es sei ein den Berg herunterrollendes Skateboard, dass wir ein bisschen Ziele festlegen, die dann auch messbar sind. Ein
bisschen abseits davon will ich weil ich glaube, dass es für bestimmte Positionen auch manchmal Zweifel gibt, ganz speziell sozusagen. Leute zum Beispiel für Forschung, die das Geld nicht ausgeben würden, würde ich gerne einmal versuchen, nur zu erklären, was dahinter steckt. Ich glaube, man kann all diese Sonderpositionen, wenn man sie so nennen möchte, unterteilen in kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Hilfreich. Und ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, zumindest, dass wir über viele Jahrzehnte hinweg bestehen müssen, mithalten müssen, Vorreiter sein müssen, um unsere Vision wirklich verfolgen zu können. Und deswegen braucht es die zum Beispiel den Projekttag, aber auch die Forschungsabteilung, um immer auch sehr langfristig und auch die Datenanalyse ist auch, glaube ich, so eine Position, da können viele nicht mit viel mit anfangen. Ja, was bringt uns das jetzt in der Praxis wirklich und so? Selbst wenn es uns erst in 2 Jahren was bringt, das ist eine von diesen Positionen, die dann so unmessbar viel gebracht haben, aber eben ganz am Anfang eine ganze Weile nichts. Oder so wirken, als wenn es, weil es einfach sich ganz, ganz lange entwickeln muss. Das sind kleine Samen, die wir so überall verstreuen. Und das dauert eine Weile, aber das sind eben einfach langfristig sinnvolle Positionen. Und dann gibt es eben mittelfristige und kurzfristige Positionen, wo die Leute direkt merken, ja, das bringt mir im Alltag direkt was. Ich versuche da jetzt gerade einfach nur so ein bisschen den Sinn dahinter zu bringen. Und die Erwartungen auch ein bisschen zu managen, dass man jetzt nicht, wenn in einem halben Jahr nichts passiert, dann schmeißen wir die wieder raus oder dann siehst du, wusste ich ja, dass das nichts bringt. Nee, es gibt einfach bestimmte Rollen, die sind so angesetzt, die können erst nach Jahren was bringen, aber dann sind sie sozusagen unschlagbar sinnvoll.
Jo, ich stelle auch nicht den Sinn von Forschung in Frage oder auch nicht den Sinn von einzelnen Personen. Es wäre für mich aber trotzdem hilfreich, so wie wir es ja auch zum Beispiel mit dem Forschungsteam gemacht haben, dass von Anfang an sozusagen festgelegt wird, welches Budget da reingesteckt werden kann insgesamt. Da haben wir uns ja auch was geeinigt. Und für mich ist es sozusagen immer so ein bisschen andersrum aufzuziehen. Wir müssen erstmal sozusagen die Performance hinlegen, erstmal den Umsatz schaffen, erstmal die Möglichkeiten schaffen, bis dann auch langfristig investiert werden kann. Und deswegen hilft es mir total, wenn von vornherein ein Budget festliegt. Für alle möglichen Sachen. Also es geht hier nicht um Forschung, oder mir jedenfalls geht es nicht um Forschung, sondern einfach für jede einzelne Stelle, die nicht direkt am Umsatz beteiligt ist.
Bevor du mir die Ansprache an alle sozusagen jetzt ein bisschen versauerst, das war nicht an dich gerichtet.
Gar nicht.
Ich wollte das allgemein immer beschreiben, dass schon Absicht ist und klar ist, dass manche Sachen einfach sehr viel länger brauchen.
Okay, ich glaube, es war gut, dass wir jetzt mal über die Zahlen geredet haben und Linda, ich nehme von dir mit, aber das ist eh schon die Idee, das scheint ja eine KPI zu sein, die durchaus relevant ist, dass man sie sieht und das sind jetzt so, ich bin jetzt wieder da, aber die nächsten Schritte sind, dass es schon in irgendeiner Form ein Dashboard geben soll für jeden Standort, an dem bestimmte Dinge jederzeit ablesbar sind und sowas gehört zum Beispiel mit dazu. Was ist eure Verwaltungsquote? Was ist eure Sitterkostenquote? Wie hat die sich entwickelt, um da so eine Gefühle zu bekommen? Und was sind irgendwie, und das ist die andere Überlegung, was sind irgendwie Richtwerte, die wir uns überlegen? 80-10-10 halte ich mittlerweile für absolut unrealistisch. Also 10 Verwaltung ist einfach zu wenig, vor allem wenn wir wachsen, dann geht's halt nicht, weil wir ja immer neue Leute dazu holen müssen, die erstmal wieder neues Geschäft aufbauen sollen, vor allem wenn wir Standortleitungen immer weiter dazu uns selbst trainieren und Standortleitungen dafür sensibilisieren, dass sie früh genug Verstärkung holen sollen, was bedeutet, dass sie halt Verstärkung erst holen, die nicht auch sofort überfordert ist oder voll viel zu tun hat, ne, die sich auch, also es quasi auch, die sich auch erstmal neue Fälle suchen muss und neuen Umsatz quasi generieren muss oder verwalten muss. Das heißt, die Verwaltungskosten werden dann immer, die werden immer steigen, quasi, die werden immer höher sein als der konsolidierte Grundwert von 10%, den wir vielleicht irgendwann anstreben, wenn wir nicht mehr wachsen können. Aber solange wir wachsen, werden wir immer über 10% haben, werden wir wahrscheinlich über 15% haben. Jetzt könnte man sagen, 15% könnte ja so ein Zielwert sein, zum Beispiel, ne? Und so weiter. Naja, aber das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir uns da eine Zahl überlegen. So aktuell ist es so ein bisschen 75, 15, 10, was ich so denke. 10 vor allem Ertrag, um die Liquidität zu sichern. Aber da kann man auch noch was machen.
Gerne Thema abgeschlossen, aber in dem Zusammenhang ist mir ein anderes Thema aufgefallen. Können wir vielleicht einführen, bei unserer Beratung und so weiter, das Wort Realitätscheck häufiger zu benutzen? Ich glaube, dass es Leuten helfen würde, wenn wir nicht so viel über Gefühle reden würden. Also jedes Mal, wenn die Gefühle da sind, haben wir ja echt eine große Herausforderung, gemeinsam alle dahin zu tragen, mal die Realität zu checken. Wenn es aber zu unserem Standard-Talk gehören würde, oder Standard-Chat, sagen wir, immer wenn jemand ein Gefühl äußert, zu sagen, hast du schon den Realitätscheck gemacht? So, und wenn nicht, wollen wir mal zusammen den Realitätscheck machen, bevor wir auf das Gefühl direkt eingehen. Weil wir haben den ja in dem Moment auch noch nicht gemacht, möglicherweise. Und dann reden wir möglicherweise über etwas, das ganz anders ist, auf eine völlig falsche Art, eine ganze Weile. Immer erst Realitätscheck, dann Gespräch beginnen. Das wäre ganz geil.
Ja, das finde ich auch ziemlich geil. Ich bin oft mit Gefühlen konfrontiert. Aber ich glaube genau, da liegt der Hase im Pfeffer. Es ist halt so schwer, sich die Informationen ranzuholen, ne? Also da haben wir einfach noch kein gutes System für. Deswegen habe ich jetzt gerade auch währenddessen auch nochmal unsere Liste erweitert und ziehe jetzt einfach das Thema schon mal ein bisschen angeteasert vor. Ich denke im Moment ganz, ganz viel über das Thema, wie kann man Community wirklich ausgestalten, wie kann man es da verbessern, was für Ideen gibt es. Und in dem Zuge müssen wir, glaube ich, auch mal über Infofluss absichern, grundsätzlich nachdenken. Und das führt dann weiter auch zu, wie sind unsere Chat-Strukturen und so. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber gerade durch diese Gruppen, also jetzt gibt's die Theo-Panzerknacker-Gruppe, es gibt aber auch Special Support, die auch heute im D-Team vorgestellt haben, wie es ihr stand und so. All diese Gruppen, es wäre so cool, wenn die im Dashboard irgendwie die Möglichkeit hätten zu zeigen, ey, daran arbeiten wir jetzt gerade. Das sind perspektivisch unsere Themen, die wir eher auf dem Zettel haben. Vielleicht habt ihr was ihr an uns richten wollt, das könnte man dorthin schreiben. Aber für alle könnte man das einfach sehen. Dann ist es nicht davon abhängig, dass das mal im Team ist. Und da könnte man auch viel mehr diesen Abcheck machen von diesen extra Stellen, was da gerade so die Themen sind. Und dass man da ja so einfach eine Art und Weise, wie man alle gut abholen kann. Das finde ich ganz cool, weil sonst aktuell ist es eben so, es gibt das gibt sowieso nicht, es gibt nur Standorte und wenn jemand irgendwie dargestellt ist, dann ist es irgendwie in der Wiki. Da ist es aber dann total abhängig von Annalie und mir, dass jemand uns die Informationen schickt. Die Leute können nicht selbst was verändern. Es ist irgendwie so eine Abhängigkeit und um da irgendwie agiler sein zu können, wäre es, glaube ich, total sinnvoll, da das so eine Art Profilbereich zu schaffen, wo andere darauf zugreifen können, Wünsche hinschreiben können, alles ist an einem Ort für alle einsehbar. Und somit gäbe es schon mal viel mehr Infos für alle einsehbar.
Wer pflegt das und wer liest das? Das ist wieder etwas, das wir angewöhnen müssen. Den Ansatz richtig, also das, genau das müssen wir hinkriegen, glaube ich auch, dass Leute wenigstens einen jetzt reden wir doch wieder über Gefühle, ein Gefühl für den Stand von Dingen haben. Wissen, womit beschäftigt sich welche Gruppe und welches Thema gerade so grob. Oder super easy kriegen können, wenn sie wollen. Meine Erfahrung, ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Also selbst wenn ich eine Information in die Schnellsuche oben rechts gepackt habe, wurde die da trotzdem nicht abgerufen, sondern dann wurde ich trotzdem noch gefragt per Chat. Es ist sehr schwer, das in die Gewohnheit der Leute reinzukriegen. Deswegen wäre mein Ansatz, ja so einmal die Woche von jeder Gruppe eine Information abzufragen und seien es nur drei Sätze und die in den Heartbeat zu posten, in diese einmal wöchentliche Heartbeat-Nachricht. Um die Leute sozusagen Wahl drumherum zu kommen.
Aber du denkst auch noch sehr in den Strukturen, die wir aktuell haben und in Telegram. Und vielleicht sind wir irgendwann auch gar nicht mehr dort und kriegen alles. Ich weiß, ich denke da jetzt gerade sehr in die Zukunft und sehr idealistisch, aber dann gibt es das gar nicht mehr. Und dann läuft alles nur noch darüber und du antwortest nicht mehr. Wir sind alle nur noch Maschinen und haben dann gar keine Gefühle mehr. Nein, so natürlich nicht.
Erzähl mehr.
Ne, also ich will ja gerade Gefühlen entgegenwirken und so ist es dann immer noch doch so sehr abhängig von den Beziehungen zwischen Einzelpersonen, dass man doch nochmal nachfragt oder dass man immer wieder Sachen transportiert ins Team. Das werden vielleicht aber auch irgendwann viel, wenn jedes Team immer das wieder sagt. Und so kann ich einfach mein Gefühl abgleichen mit, ich check's mal selbst ab und da steht's und so. Also ja, das ist gerade ein kleiner Einblick in einen Teil meines Kopfes.
Wirst du da eh noch eine Weile drauf rumdenken, sodass es jetzt gar nicht so richtig Sinn macht, dass wir jetzt hier überlegen, wie man das machen könnte, sondern okay, ja, dann schieben wir das nochmal ein bisschen, sonst tauche ich gleich mit einem Kopfsprung ein. Okay, aber Realitätscheck war noch. Da kommt es ja jetzt her. Das wäre zumindest etwas, was wir alle sofort machen können. Nur den Realitätscheck fordern, bevor wir ins Gespräch eintauchen. Mein Minithema war hier Standortleitung aus bisher schon genannten Gründen und bekannten Gründen. Alle paar Jahre ein paar Monate Zwangsurlaub aufzuerlegen. Von einem Arbeitsvertrag festzuhalten. Geht gar nicht anders. Du hast eine starke Meinung dazu, Linda. Ihr seid ja beide gerade aus dem zweimonatigen Urlaub zurück. Das hat dir nicht gut getan.
Doch, aber ich habe das selbstbestimmt gewählt und hatte keinen Zwangsurlaub. Nein, ich finde das einfach, also ich finde es an sich total gut und sinnvoll, sich eine lange Auszeit zu nehmen. Steht nicht unten auf unserer Liste Zwang in Voldemort Sagenbuchsache? Oder Pflicht zumindest, und jetzt benutzt es selbst. Pflicht, ja. Also, lieber Friedrich, wenn man das durchdenkt, dann musst du das genauso machen, wenn es ein Zwang ist. Dann gilt der für alle. Da bin ich mal gespannt, wie du damit umgehst. Und andererseits denke ich mir so, also, es ist sicherlich im besten Sinne gemeint, aber vielleicht erinnert ihr euch, dass ich Anfang des Jahres mal das Thema, wie können wir Urlaub grundsätzlich absichern, eingebracht habe und alle waren so, nein, auf gar keinen Fall, wir wollen hier nichts vorschreiben und so. Und ich wollte nur dafür sorgen, dass wir irgendwie dafür sorgen, dass der Minimalerholungsurlaub genommen wird. Und da frage ich mich gerade, okay, wie kommt denn jetzt von nein, das auf gar keinen Fall hin zu Zwangsurlaub 3 Monate? Das ist irgendwie ein krasser Sprung. Ich möchte eher Leute grundsätzlich dazu ermöglichen, ey, das ist ein Modell, das hat vielen gut getan. Linda und Theo können zum Beispiel berichten. Aber überhaupt einfach zu bewerben, Urlaub zu nehmen und dass es bei uns ganz viele verschiedene Modelle gibt. Und ich habe jetzt extra auch dein Beispiel genommen, weil ich mir es tatsächlich nicht vorstellen kann, dass du das nimmst. Und ich glaube, es passt einfach nicht auf jeden. Und wenn wir dann aber sagen, doch, das machen wir jetzt aber als Zwang für alle, ist das für mich ein Widerspruch zu vielem anderen, wie wir agieren. Aber ich möchte grundsätzlich, dass Leute darauf achten, sich Urlaub zu nehmen und schauen, was passt zu mir. Und wissen, dass das grundsätzlich möglich ist, das zu nehmen.
Ja, ich denke mir auch, dass Zwangsurlaub für alle verpflichtend ist natürlich eine extreme Aussage, ganz bewusst. Ich glaube, dass man, also für mich zum Beispiel, das habe ich tatsächlich überlegt, ob dieses Modell, das waren jetzt fast 8 Wochen, nur 7,5 Wochen, die ich jetzt quasi nicht aktiv war, so richtig, dass ich so sage, 8 Wochen, das ist ein geiler Zeitraum. Das könnte ich mir vorstellen, jedes Jahr zu machen. Aber das hat eine Voraussetzung, und zwar, dass ich das Gefühl habe, ich brauche mal einen kompletten Reset und Disconnect. So. Weil das ist immer so, die Frage ist ja, warum brauchst du gerade Urlaub? Brauchst du Urlaub zur Erholung? Und ich glaube, es geht eher, dass wir lernen zu verstehen für sich selbst, was brauche ich gerade eigentlich für eine Auszeit? Wofür brauche ich gerade Urlaub? Und wenn ich jetzt für mich zum Beispiel in so einer Extremsituation sage, ist einfach alles zu viel, ich kann gerade nicht mehr, mein Leistungsniveau ist extrem gering, ich bin nur noch gestresst, mir geht's richtig scheiße, ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub, dass man da weiß, das bringt überhaupt nichts. Das ist absoluter Schwachsinn. Da wird nichts passieren. Wenn du an diesem Punkt bist, und das muss ja auch nicht nur an der Arbeit zusammenhängen, das kann ja auch aus größeren privaten Verpflichtungen oder so rausrühren, dass du dann immer weißt, dann brauche ich mindestens 6 Wochen. Ich brauche so einen richtigen Disconnect. Nur dann kann ich entspannt wieder zurückkehren. So. Also eher so eine Abfrage, wie geht's mir gerade? Und dann wird dir errechnet, was du gerade für einen Urlaubsbedarf hast. wie gestresst bin ich von 1 bis 10 und auf Stufe 10 gibt es halt 8 Wochen.
Wenn Leute das System verstehen, werden sie halt eine 4 eintragen. Nennen wir es nicht Urlaub und mit Zwang schon gar nicht, sondern es ist einfach eine von Anfang an in diesem Arbeitsverhältnis geplante Auszeit. Wir strategisch wählen, unternehmerisch sinnvoll, weil Leute sich resetten und die Sache, alles, was sie tun, neu betrachten in der Zeit. Einfach wie eine Art, gibt es da nicht Wörter für? Du musst die Auszeit nehmen, weil du danach wieder viel klüger für uns wirksam werden kannst. Das ist also einfach Teil deines Arbeitsverhältnisses mit uns. Teil deines deiner Zusammenarbeit ist, dass du dich immer wieder resettest. Und das legen wir schon von vornherein fest, weil wir über Erkenntnisse in der Forschung und auch Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, klar sehen können, was das uns am allermeisten bringt. Ganz davon abgesehen, so das wäre jetzt der Vorschlag dann eben in die Richtung, aber ganz davon abgesehen, kommt man, also am Ende sind alle, die ausgebrannt sind, haben sich den Urlaub nie gegönnt. Die haben es sich nicht zugestanden, diesen Urlaub zu machen oder waren der Meinung, dass es nicht geht. Und deswegen, finde ich, sollte man es, diese Auszeit, die sehr umfangreich ist, wo die Leute auch nochmal rausfinden können, was will ich eigentlich, wer bin ich? Und guck mal, es geht auch ohne mich. Die sollte von vornherein eingeplant werden, damit diese Missverständnisse und diese kritischen Situationen, und die sind typischerweise so nach ungefähr 2 Jahren, nicht mehr vorkommen. Und da kannst du natürlich auch viel mit Sensibilisierung machen, aber du wirst damit nicht alle erwischen. Es gibt Leute, die haben es einfach so tief in ihrem Charakter, dass sie sich nichts zugestehen und gönnen und so. Oder meinen, die Welt ist von ihnen abhängig. Du wirst damit nicht alle erreichen. Also aus diesen 2 Gründen. Strategisch unternehmerisch, glaube ich, auch richtig sinnvoll für uns.
Woher kommen jetzt diese 2 Jahre sozusagen? Also ich kenne keine Person, die nach 2 Jahren, also bei uns nach 2 Jahren 2 Monate Auszeit genommen hat. Mir fällt jedenfalls jetzt gerade keiner ein. Wenn du sagst, dass wir das aus unseren Erfahrungswerten nehmen, dann würde ich wahrscheinlich eher über 5 Jahre reden oder so. Das Wort Zwang ist für mich ein sehr negatives Wort. Ich würde viel lieber die Schiene gehen zu sagen, dass wir schon am Anfang klar machen, dass wir das für sinnvoll erachten, aber dass die Person sich dann trotzdem am Ende das selber überlegt, wann sie ihre Auszeit nimmt und wann nicht oder ob. Also ich verstehe nicht, wie wir auf die Idee kommen, auf einmal den Menschen im Arbeitsvertrag schon eine Auszeit festzuhalten. Und dann möchte ich noch wissen, ob 2 Monate alle 2 Jahre, also, keine Ahnung, 8% der Arbeitszeit über die beiden Jahre, ob das der richtige Wert ist. Du redest von Erkenntnissen aus der Forschung und von Erfahrungswerten, aber ich hätte dann gerne auch von deiner Seite sozusagen einen Realitätscheck.
Du redest halt über sowas Ähnliches wie die 4-Tage-Woche, wo ja nun alle Experimente bewiesen haben, dass mehr effiziente Arbeitszeit bei rumkommt in viel weniger Arbeitszeit, die tatsächlich gemacht wird. Und das hat die gleiche Grundlage als Theorie, ja.
Ich bin wirklich kein Typ, der ein Problem mit der 4-Tage-Woche hat, aber wir müssen uns auch ein bisschen über die Konsequenzen Gedanken machen. Wenn wir sagen, dass die Menschen 8% ihrer Arbeitszeit in Auszeit verbringen sollen, brauchen wir natürlich zwangsläufig 8% mehr Verwaltungskräfte.
Nicht, wenn wir 16% stärkere Effizienz haben dadurch. Wenn alle Leute, die hier anwesend sind, viel effizienter arbeiten, weil sie regelmäßig zurücktreten, alles reflektieren, sich neu justieren können und mit neuer Kraft wieder in die nächsten 2 Jahre starten, und wir viel effizientere Arbeit. Das ist ja auch die Theorie hinter der 4-Tage-Woche. Die funktioniert.
Und wie kommst du auf die 2 Jahre und 2 Monate?
Das ist erstmal nur, damit wir überhaupt reden können. Es gibt keine feste Zahl dafür.
Ich lasse mal Theo jetzt, der meldet sich dann heimlich.
Ich finde die Idee gut. Der Zeitraum, also das halt ist einfach dann alle 3 Jahre meinetwegen, oder alle 2, ist dann irgendwann Zeit. Dass das nicht jährlich ist, sondern halt alle 2-3 Jahre. Und dann ist man eben 6 bis 8 Wochen. Ich halte das für, wahrscheinlich 2 Jahre ist sinnvoller. Ich halte das für total sinnvoll. Man kann ja auch sagen, dann fällt halt dieser Passus so viel Urlaub wie du willst weg oder so. Keine Ahnung, wenn das eine Angst ist, aber ich denke, die brauchen wir eigentlich gar nicht haben. Nee, die brauchen wir nicht, nee, ist Quatsch. Wir könnten das jetzt insofern, einerseits können wir es uns leisten, weil wir genug Leute sind, dass Dinge aufgefangen werden, die wichtig sind. Ne? Das merkt man ja. Das war vielleicht vor 5 Jahren noch anders. Da wäre das dramatischer gewesen als Einschnitt. Das ist jetzt einfach so viele Schultern, dass man das machen kann. Und das andere, dieser Reset ist einfach super gut. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Das muss man natürlich unterfüttern. Ne? Man muss natürlich sicher sein, ist natürlich was anderes, wenn ich vielleicht wegfalle, als wenn eine von zwei Standortleitungen in Standort X wegfällt. Das ist nochmal dramatischer, dann, wenn die Person 8 Wochen auf sich alleine gestellt ist. Also da müssen wir natürlich, wenn wir sagen, wir machen das verpflichtend als Organisation, dann stellen wir auch sicher, dass es genügend Einwechslungen gibt, die einspringen können und kompetent unterstützen können, ne? Damit das nicht am Ende unter den die Städte ausbaden müssen und im schlimmsten Fall dann noch die Familie. Das wäre natürlich fatal, aber ansonsten finde ich das eine coole Idee.
Der positivste Aspekt an der Idee für mich ist, dass dann auch alle Menschen lernen, eine Übergabe vorzubereiten und so. Und im Prinzip ist das für mich schon fast ein umgekehrter Zwang sozusagen. Also wenn man den Leuten sagt, übrigens in 2 Jahren bist du 2 Monate weg und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt sozusagen, dann wird die Person sich ja darauf vorbereiten und wird eine Übergabe machen. Das heißt, es ist fast so, als würde man der Person sagen, wir haben deinen Urlaub schon für dich verplant. Und ich glaube, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, dass wir das mega doll voneinander trennen. Denn 2 Monate Urlaub ist ja eigentlich fast das Standard-Jahreskontingent. Also 1 Monat pro Jahr ungefähr ist normal, manchmal ein bisschen mehr. Und wir müssen aufpassen, dass das nichts mit dem Jahresurlaub zu tun hat, weil sonst die Personen sich eventuell nicht trauen, ihren ganz normalen Jahresurlaub zu planen und dann stattdessen warten, bis die Auszeit kommt sozusagen. Das halte ich für ein kleines bisschen gefährlich. Da müsste man schon irgendwie geschickt sein und darauf achten. Und dann müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht aus Versehen in den Menschen das Gefühl auslösen, dass sie gar nicht ihre Auszeit dann nehmen können, wenn sie das eigentlich wirklich wollen. Also wenn ich mir vorstelle, ich weiß, im September kommt meine Auszeit, aber eigentlich hätte ich gerne im August Urlaub gemacht, dann plane ich ja nicht im August meinen Urlaub, weil im September bin ich ja eh frei und dann haben wir auf einmal doch wieder übergriffig gehandelt. Also das ganze Konzept ist, glaube ich, mit viel Vorsicht auszurollen, weil sonst negative Effekte hat und nicht positive.
Gibt ja sicherlich einen Grund für diese Idee. Na, also nochmal für alle Zuhörer, hier wird jetzt nicht entschieden, dass alle demnächst Zwangsurlaub machen, sondern es wird darüber gesprochen, ob wir darüber mal im großen Team sprechen wollen, über diese Grundidee. Wir führen diese Diskussion hier nur im kleinen Kreis, schon mal mit uns halt. Und zwar, Friedrich, du ganz besonders, aber auch du, Linda, ich glaube, ihr zwei seid ja unsere zwei Vertrauensschüler hier an der Special Sitter Schule. Ich komme ja ganz viele Leute mal zu euch mit ihren Herausforderungen und Nöten, sicherlich mit aus verschiedenen Richtungen manchmal, wenn man jetzt zu Linda oder Friedrich geht, aber kommt das vielleicht auch ein bisschen, wie ist denn so euer Gefühl? Nimmt das irgendwie zu? Haben wir einfach 4 Leute, die Pausen brauchen, die überfordert sind, die denen es schwer fällt, wo man sagen könnte, das könnte, wenn man jetzt merkt, es kommen so viele Leute ständig mit ganz vielen Anliegen und Herausforderungen mit der Arbeit, vielleicht ist das ein Mittel, um das ein bisschen zu senken. Mal so als Frage in den Raum geworfen. Wie hoch ist der Bedarf quasi? Das ist die kurze Frage.
Ich habe vielleicht schon 10-mal in meiner Zeit hier Leute zwingen müssen, jetzt eine Auszeit zu nehmen. Nicht wirklich gezwungen, aber ich habe einfach in der Kommunikation an sich, ne, habe ich gesagt, es gibt jetzt keine andere Wahl mehr. Und alle, ich müsste jetzt kurz nachdenken, ob es eine Ausnahme gab, aber bei allen war eine Sache genau gleich, sie haben es sich nicht selbst gegönnt. Es war bei allen gleich. Sie haben es schon lange gesehen, dass sie völlig überfordert sind. Sie wissen, dass sie unendlich viel Urlaub nehmen können, mit Vorsicht zu genießen, der Satz, aber sie wissen, dass sie da volle Freiheit haben, aber sie dehnen es sich nicht zu oder halten es für nicht möglich, weil das, was sie tun, so abhängig von ihnen ist. Und ein Beweis, der alle 2 Jahre erbracht wird, der zusätzlich noch den Nebeneffekt hat, dass die Leute sich komplett erholen können, ich glaube, der hätte, dass die allermeisten dieser Situationen zumindest sehr viel unwahrscheinlicher gemacht oder vielleicht sogar verhindern können. Und ganz davon abgesehen, dass ich glaube auch, dass es für alle, die auch nicht in der Situation sind, sehr viel bringen würde.
Gibt es Menschen, die nach so einem Gespräch mit dir 2-3 Monate Auszeit gemacht haben und dann wieder zurückgekommen sind in ihren Standort und mit neuer Energie an dem Standort gearbeitet haben? Was ja sozusagen der Effekt ist, den du dir erhoffst?
Dass sie dieselbe Arbeit machen, ist nicht Teil des Effektes, nee. Teil des Effektes ist, dass sie mit neuer Energie zurückkommen, wie auch immer die dann eingesetzt wird und wissen, was sie machen wollen.
dann, du behauptest ja, dass die Effizienz gesteigert wäre und dementsprechend wir nicht unbedingt mehr Personal bräuchten. Das würde ja aber dann voraussetzen, dass die Person tatsächlich ihren Job dann auch weitermacht.
Nö, denn das würde nur stimmen, wenn ich sagen würde, die Effizienz in der Standortleitung wird gesteigert. Ich habe behauptet, die Effizienz der Arbeitszeit wird gesteigert. Diesen Teil habe ich nicht mit behauptet und kann ich auch nicht wissen. Ich würde sagen, ja,
du hast von Erfahrungswerten gesprochen. Ich habe gesagt, wir bräuchten dann mehr Personal. Du hast gesagt, nee, bräuchten wir nicht, weil wir effizienter arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir Erfahrungswerte haben von Personen, die sich eine Auszeit genommen haben und danach weiterhin den Job gemacht haben mit mehr Effizienz.
Ja, das mag auch daran liegen, dass das schon, dass bei all diesen Leuten ein Jahr zu spät war. Und dass sie schon dermaßen.
Denke ich jetzt meine Effizienz.
Dass sie dermaßen aus diesem Job rausgebrannt waren. Daran mag es auch noch liegen, dass sie dahin nicht mehr zurück konnten, weil sie schon ein Jahr lang brennen.
Okay, aber dann haben wir keine Erfahrungswerte.
Wir brauchen noch keine Erfahrungswerte über Effizienz. Da gibt es Studien. Das können wir doch nicht wissen.
Du hast gesagt, wir basieren die ganze Idee auf Forschungsergebnissen und Erfahrungswerten. Erfahrungswerte haben wir nicht und Forschungsergebnisse zu alle 2 Jahre in der Auszeit kenne ich auch nicht. Du hast von 4-Tage-Woche gesprochen. Das ist ja was anderes.
Ja, 4-Tage-Woche können wir auch besprechen übrigens stattdessen. Finde ich auch interessant. Erfahrungswerte, damit habe ich gemeint nur, alle Leute, die eine Auszeit machen, haben die als extrem hilfreich empfunden. Darum ging es.
So, argumentativ hatte dich Sebastian gerade am Sack, würde ich sagen. Also da hat er ziemlich die Punkte getroffen. Prinzipiell finde ich es richtig gut, sich Gedanken drüber zu machen. Ich finde prinzipiell es mega gut, eine lange Auszeit zu nehmen, wenn es strategisch beschlossen werden soll, muss es für alle gelten. Es muss dann auch für Sebastian und Friedrich unter anderem gelten, wie für jede andere Person. Das stört, also ja, das ist das, was mich einerseits daran stört. Prinzipiell begrüße ich das aber voll, das anzuwerben. Ich sehe aber auch diese Gefahren, dass das dann als Jahresurlaub gesehen wird und so weiter. Das Gute ist ja die Übergabe, all das hat Sebastian schon gesagt. Was mich an dieser ganzen Diskussion so ein bisschen stört, ist, dass ich das Gefühl habe, das Pferd wird so von hinten aufgezäumt. Es kommt, also die Leute arbeiten und arbeiten, bis sie irgendwann nicht mehr können und dann brauchen sie 2 Monate Urlaub. Und das soll jetzt versucht werden, indem schon so geplant ist, ja, da gibt es ja eh diesen Zeitraum, dem entgegenzuwirken. Aber ich denke eher, lass doch dafür sorgen, dass es regelmäßig irgendwie auch einen Erholungsurlaub gibt, damit es nicht immer zu diesen krassen Situationen kommt. Und darüber hinaus können wir ja trotzdem sagen, dann gibt es noch diese 2 Monate Auszeit. Aber ich glaube, das ist für mich nicht die angemessene Lösungsreaktion auf das aktuelle Problem.
Und zu einem gewissen Teil möchte mich auch nicht blenden, dass dieser Job voll smooth dahergehen kann. Der Job hat so eine hohe Verantwortung und dabei so eine hohe Freiheit und gleichzeitig sind so viele Menschen sind von dir abhängig und deren Wohlbefinden sind von dir abhängig. Und wir haben uns ja dafür entschieden, diese Freiheit und diese Verantwortung miteinander zu kombinieren. Dieser Job ist einfach scheiße hart. Ich glaube nicht, dass wir das komplett entfernen können oder nicht mal, dass wir das viel, viel besser machen können. Glaube ich auch nicht. Wir können da auf jeden Fall ein bisschen Prävention machen. Aber wir brauchen es hier nicht vergleichen mit einem Job, der ne, klare Linien hat, immer das Gleiche jeden Tag. Selbst der kann ja im Burnout landen, aber dieser Job ist einfach auch hammerhart. Das dürfen, also da möchte ich mich auch nicht mir immer vormachen, dass man das alles entfernen könnte und dann ist alles gut. Das glaube ich einfach nicht. Es wird Leute immer wieder überfordern. Sie waren noch nie in so einer Art von Job. Sie hatten noch nie so, viele hatten noch nie so eine hohe Verantwortung, so eine hohe Abhängigkeit vom Privatleben, vom Glück privater Menschen, die direkt von der Abhängigkeit sind und dich anrufen, wenn du keine Kraft mehr hast. Ich weiß nicht, ob wir das alles einfach wegmachen, irgendwann irgendwie wegkriegen. Der Job ist hammerhart und ich denke auch, wir müssen beides kombinieren. Prävention, klar, aber auch Situationen vermeiden, wo Leute einfach nicht die Erfahrung mitbringen, zu wissen, dass sie diese Auszeit jetzt brauchen. Jo wird es jetzt wahrscheinlich vielleicht alle 2 Jahre oder jedes Jahr machen, weil er jetzt die Erfahrung hat. Da müssen wir erstmal hinkommen. Und so lange schicke ich Leute zwangsmäßig weg. Mal jetzt 2-3 Monate frei. Ich habe gerade noch gesehen, dass es dafür ja ein Wort gibt. Sabbatical ist das. Auch sehr gut erforscht. Dann würde ich mich damit mal ein bisschen beschäftigen. Ich mache ja immer nur einen Baustein. Ich will ja gar nicht dann auch dem Team sagen, das ist jetzt unsere Lösung für alles. Und hier ist noch ein Baustein. Wie wäre es, wenn wir da mal genauer drauf eingehen? Ne? Vor allem neue Perspektiven, frische Perspektiven, neue Fähigkeiten, Innovation, bessere Problemlösungen. Das sind vor allem Forschungsergebnisse über Sabbatical, weil die Leute eben wirklich besetzen. Und das werde ich mal ein bisschen, weil es sich ja auch gewünscht wird vom Team, dass man die Sachen nicht einfach nur so präsentiert, sondern dass man eben auch gleich die Vor- und Nachteile auflistet, bereite ich das ein bisschen vor und dann kann ich das ja pitchen. Und dann sind wir aber noch, würde ich sagen, völlig idiotisch. Aber mal gucken. Gut, Leute, lass uns reinhauen.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.